Herzlich willkommen zum Gebet für Deutschland am Buß- und Bettag. Diesmal ein Teil der Bibelwochen unter dem Thema erstaunliche Begegnungen mit Gott, der Gebete der Buße erhört. Praktizieren unter Anleitung von Daniel Kapitel 9. Dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft verstand ich, Daniel, in den Büchern die Zahl der Jahre, die sich an Jerusalem erfüllen sollte. So war das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen. 70 Jahre soll Jerusalem wüst liegen. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen, unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem und vom ganzen Israel, die, die nahe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast um ihre Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, und wandelten nicht nach seinen Gesetzen, die er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten. Sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz und sie wichen ab und gehorchten deiner Stimme nicht. Darum trifft uns auch der Fluch, den er geschworen hat und der geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben. Und Gott hat seine Worte gehalten, die er geredet hat gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, dass er ein so großes Unglück über uns hat kommen lassen. Denn unter dem ganzen Himmel ist derartiges nicht geschehen wie in Jerusalem. Wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, so ist all dies große Unglück über uns gekommen. Aber wir haben auch nicht den Herrn, unseren Gott, besänftigt, sodass wir uns von unseren Sünden bekehrt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum wachte der Herr über das Unglück und hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut, aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand, und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist. Wir haben gesündigt, wir sind gottlos gewesen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Liebe Gemeinde, Schwierigkeiten, Katastrophen, negative Entwicklungen, Abwärtstrend, Krieg, wirtschaftliche Probleme, Seuchen, das alles wird in der Bibel ganz eindeutig als die Folgen unserer Sünde gekennzeichnet. Ohne Abstriche, ohne Relativierungen. Als Folgen unserer Sünde und als Gottes Handeln. Die Frage, auch zum Beispiel in der Pandemie oder im Krieg, wo ist denn Gott? Die ist ganz einfach zu beantworten. Hier, da, das ist sein Handeln. Sein Tun, das, was er nicht ohne dass Menschen auch daran ihre Aktie haben und daran schuldig werden, aber es ist das, was Gott in dieser Welt tut, zulässt, was zu seinem Handeln gehört, was gerade zeigt, dass er da ist und dass er nicht tatenlos zuschaut. Und deswegen sind Jammern, Schimpfen, Protestieren der falsche Weg. Sondern das, was angesagt ist angesichts von Krisen, Katastrophen und Problemen, heißt Buße. Und Buße tun, das wäre ja schnell die Versuchung, wenn wir hier sind. Wir sind ja die Christen, wir halten uns ja an Gottes Wort. Und wenn wir Buße tun, dann für die anderen, für deren Sünden. Aber das macht nicht mal Daniel, der vorbildliche, treue Diener Gottes. Nicht mal er tut Buße für das, was die anderen gemacht haben, sondern er fängt bei sich selbst an. Und er sagt immer wieder wir und stellt sich mit darunter unter die Sünde, unter das Bekenntnis der Sünde und unter die Buße. Es geht mit der eigenen Sünde los, es schließt zuerst unsere eigene Sünde ein. Und deswegen wollen wir auch jetzt, lade ich ein, zum Buße tun, zum Sündenbekennen und auch gerne in der Stille, wer sagt, das will ich jetzt nicht laut aussprechen, aber es ist wichtig und wir sollten es auch so handhaben, dass wir mit unseren eigenen beginnen und dass wir dann auch die Sünden der Gemeinde bekennen. Wir sind auch schnell dabei, über die Situation der Landeskirche oder der EKD die Stirn zu runzeln oder zu klagen oder zu schimpfen, aber wir haben immer Teil an der Sache und auch wenn wir sagen, Gottes Wort wird nicht mehr beachtet und nicht ernst genommen, dann müssen wir immer auch auf uns selbst schauen und auch auf unsere Gemeinde, dass unter uns Gottes Wort nicht so ernst genommen wird und nicht so in die Tat umgesetzt wird und nicht so die Richtschnur ist, wie es das eigentlich soll und müsste. Persönliche Sünden, die Sünden unserer Gemeinde, die Sünden unserer Kirche und dann im vierten Schritt die Sünden unseres Volkes. Wir machen nicht alles mit, aber wir sind Teil des Trends und Teil des Problems. Und vieles, worüber wir uns aufregen in der Gesellschaft, das haben wir doch, müssen wir doch mindestens anteilig und tendenziell auch bei uns selbst entdecken, wenn wir ehrlich sind. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum, um deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merk auf und handle, säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Daniel kommt von der Buße zur Fürbitte und er betet zuerst für das Heiligtum, für den Tempel, das zerstört ist, und dann für die Stadt Jerusalem und in diesem Zusammenhang natürlich für das ganze Volk. Und so können wir es vielleicht auch halten bei der Fürbitte. Es gibt auch viele Anliegen, es darf alles gebetet werden, aber dass wir als Schwerpunkt für unsere Kirche beten, die ja auch in gewisser Weise in Trümmern sinkt, zahlenmäßig und vielleicht auch von der Lehre her, und für unser Land, für Deutschland, das ist ja das Thema immer am Bußtag, Gebet für Deutschland. Und dafür ist der Bußtag ja auch mal erfunden worden, als Feiertag eingerichtet, dass die Menschen für das Land, für die aktuellen Nöte und Krisen beten. Welches Argument können wir Gott bringen, dass er unser Gebet erhört? Es gibt nur ein Argument, das ist Gott selbst. Gott ist das einzige Argument. Um Gottes Willen, sagt Daniel, Gott, um Gottes Willen erhöre mich, weil wen soll er sonst als Garant anführen? Man sagt ja manchmal, hat man früher jedenfalls zu Menschen gesagt, um Gottes Willen, das heißt, wenn du es schon meinetwegen nicht tust, dann tu es wegen des barmherzigen Gottes. Und so, es gibt niemand anders, den Daniel anführen kann. Deswegen sagt er dreimal, um deinetwillen. Und dann noch, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes ist das einzige Argument, das wir anführen können, damit er uns helfen soll, damit er unser Gebet erhört, damit er sich um uns, um unsere Gemeinde, um unsere Kirche, um unser Land kümmert. Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israel Sünde bekannte und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, lag, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich komme, um dir's kundzutun, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde versiegelt und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung besiegelt und das Allerheiligste gesalbt werden. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wie wohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und niemand wird ihm helfen. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut. Und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über den Verwüster ergießen wird. Wir begegnen hier dem Engel Gabriel, den kennen wir aus einem anderen Zusammenhang. Und er kündigt auch hier an, dass ein Gesalbter kommen wird. Und dass dieser Gesalbte allerdings dann auch wieder vernichtet wird, aber dass alles zu Gottes Plan gehört. Der Engel Gabriel kommt, wenn weltgeschichtlich große Sachen im Gange sind und wenn Gott seinen Messias schickt. Bemerkenswert ist, dass hier steht, als du anfingst zu beten, erging ein Wort. Also nicht erst, wenn wir Stunden und Tage lang gebetet haben, passiert etwas. Und wenn wir anfangen zu beten, passiert im Himmel bereits etwas, wird das eingeleitet, was Gott tun will. Und das andere, was unser Beten vielleicht auf den ersten Blick relativieren könnte, aber ihm eigentlich Gewicht gibt, ist, dass nicht als Daniel fängt, also Gott handelt nicht, weil Daniel anfängt zu beten, sondern Daniel fängt an zu beten, weil Gott handelt. Die Zeit ist ran, dass Gott handelt. Und da fängt der Daniel an zu beten. Gott motiviert ihn. Und dass wir hier sitzen, ist nicht, dass wir Gott dazu bewegen, etwas zu tun, sondern wir sitzen hier, weil Gott etwas tun will und uns hierher gerufen hat, damit wir beten und sein Plan in Gang kommt. Wir beten also nicht verzweifelt gegen eine Übermacht an, angesichts der Gottlosigkeit der Welt und der negativen Entwicklungen. Beten ist nicht eine Sisyphusarbeit, dass wir einen Felsen, den Stein hochrollen und da rollt er wieder zurück und dann müssen wir wieder anfangen, da müssen wir noch mehr Leute rufen und da brauchen wir noch mehr Kraft, bis wir das endlich geschafft haben und kurz vorm Gipfel rollt er wieder zurück und dann fangen wir wieder von vorne an. So ist Beten nicht, sondern Beten heißt, Gott zieht einen Wagen und wir dürfen mitschieben an dem Wagen. Und Gott wird zu seiner Zeit sein Ziel erreichen, aber er möchte, dass wir mitschieben und mithelfen. Wir beten, dass sich das Bahn bricht, was Gott längst beschlossen hat und von dem Gott auch beschlossen hat, wann es passiert. Aber wir sollen mitschieben an diesen Karren. Die Frage ist, braucht uns dann Gott überhaupt, wenn sowieso sein Wille geschieht? Ja, er braucht uns, er will uns mit einbeziehen, das, was er tut. Martin Luther sagt in der Erklärung des Vaterunsers, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, was heißt das? Gottes guter, gnädiger Wille geschieht auch ohne unser Gebet. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns geschehe. Dass wir also mit einbezogen sind in das, was Gott tut nach seinem guten, gnädigen Willen. Und das, was Gott tut, lesen wir bei Daniel, das sieht erstmal aus, als beginnt das Gegenteil. Krieg und Zerstörung und der Tempel wird entweiht und der Gesalbte wird ausgerottet. Das Kreuz zeigt uns ja, Gottes Wille geht ganz durch die ganz unterste Tiefe hindurch. Aber sie führt zu einem guten Ziel. Gott will, dass wir damit dazu beitragen, dass sein Wille geschieht, dass wir mit anpacken, dass wir einen Tropfen in den Eimer gießen. Und wer weiß, ist dieser Tropfen derjenige, der den Eimer zum Überlaufen bringt. Aber es ist ein großer Eimer, den wir nie füllen können, aber unser Tropfen soll dazu beitragen. Gottes Wille wird geschehen. Wir können das nicht komplett voraussehen. Auch die Worte von Prophet Daniel sollen nicht dazu dienen, dass wir den Fahrplan erstellen können. Das ist unmöglich, das haben viele versucht, da sind viele dran gescheitert. Sondern wir erkennen daran, dass Gott einen Plan hat. Und zwar einen sehr detaillierten Plan und einen sehr zeitlich genau bestimmten Plan und einen Plan, der zu seinem Ziel führen wird. Aber er ist für uns nicht hundertprozentig zu durchschauen. Es genügt zu wissen, der Plan ist da. Und manchmal sehen wir ein Stück davon und sagen, das ist es. Das ist das, was gerade passiert. Damit wir erkennen und sehen, was auch geschieht, es ist Gottes Wille, es ist sein Plan, es führt zu seinem Ziel und dieses Ziel ist groß und gut und wunderbar und wir dürfen ihn auf diesem Weg begleiten und mit auf diesem Wege daran schieben, durch unser Gebet und auch durch unser Handeln, durch unseren Gehorsam, dass sein Plan in der Welt geschieht.